Ja. haben es trotzdem nicht runtergedreht, macht nichts. Ne? Auf mich muss man auch nicht hören, das spielt keine Rolle, bin auch nicht so wichtig. Ja, so ist es. Vorhin, als ich hierher fuhr, habe ich im Radio gehört, jedes Jahr gibt es so eine Umfrage, so praktisch so eine Statistik, von was die Deutschen am meisten Angst haben. Und die meiste Angst haben die Deutschen nicht vom Krankwerden und vom zu früh sterben, sondern die Deutschen haben Angst davor, ob jung oder alt, vor der Finanzkrise. Das ist ihr größtes Problem. War ganz interessant, als die Statistik so aufgestellt wurde, sagten die auch dann in den verschiedenen Statistiken, das ist interessant, dass das eigentlich das größte Problem ist, also dass unsere Angst im finanziellen Bereich gelagert ist. Und so hat jedes Volk so seine eigenen speziellen Ängste zu ertragen. Und ich fand es schon fast so ein bisschen so zielgebend, auch maßgebend für unser Volk, weil in unserem Volk eben diese Sachen zählen, was wir heute gerade hier ein bisschen vorne gehört haben. Eine super Ausbildung, hat man die Tage schon mal gehabt, ist ganz, ganz wichtig. Also du musst schauen, was wirklich aus deinem Leben was wird. Das machen auch die Eltern mit ihren Kindern, die haben natürlich immer den besten Plan für die Kinder und die haben auch schon genau im Kopf, was da draus mal werden soll aus den Kindern und dass die auf jeden Fall dieses Studium abschließen müssen und dass sie das noch erreichen müssen und jenes noch erreichen müssen und Hauptsache ist, ihr habt die bestmöglichste Ausbildung und dann könnt ihr auch was aus eurem Leben machen. Ist eine ganz wichtige Sache bei uns in Deutschland, diese Sache steht an oberster Stelle. Also es ist elementar, was ich beruflich erreichen kann, was ich in meiner ganzen Ausbildung so erreichen kann. Und das ist dann für uns eben Leben. Und wenn ich dann so über die Autobahn fahre und stand heute wieder so zwischen Sindelfingen und Böblingen, so dreiviertel Stunde, dachte ich mir, ist das wirklich Leben? Da fahren ganz fette Mercedes fahren neben dir her und die stehen genauso im Stau wie du. Die haben keinen Unterschied, ne? Macht nichts anders. Die kommen wahnsinnig gestresst nach Hause. Ist es wirklich Leben, dass ich für eine große Weltfirma arbeite und weil auf den anderen Seiten dieses Planeten die Leute das Arbeiten beginnen, wenn ich eigentlich ins Bett gehe, ich mich nachts noch am Computer setzen muss und mit den Leuten dort konferieren muss, ist das Leben? Dafür habe ich dann mein Double Inch. Da bin ich dann wer? Und das ist schon interessant. Und wisst ihr, ein Soziologe schrieb mal, er kann es nicht mehr hören in Deutschland, dass die Jugend immer schlimmer wird. Und der sagte, woher haben sie es denn gelernt, so zu leben, wie sie leben? Die lernen es ja nur von ihren Eltern. Die lernen es nur von denen, die ihre Vorbilder sind. Welchen Zielen man nachjagt. Und wenn wir in unser Volk schauen, dann können wir sehen, was für Vorbilder wir haben. Welchen Zielen es sich lohnt, nachzujagen. Und ich fand es ganz toll, dass die Frau Röck heute Abend hier oben saß, weil das ist das einzige Ziel, ihr Lieben, damit können wir jetzt schon Amen sagen, das ist das einzige Ziel, dem es sich wirklich lohnt, nachzujagen. Das ist das einzige Ziel für einen Menschen, dass er so sitzen kann in dem Alter und sagen kann, der Herr hat es gut gemacht in meinem Leben. Der hat mich durchgetragen. Das ist mein einziges Ziel, bei ihm zu sein. Es ist das beste Ziel, was ein Mensch haben kann. Das beste Ziel. Das sagt ja auch der Apostel Paulus. Der hat viele Ziele im Leben gehabt. Der Apostel Paulus hat das Ziel gehabt, wahrscheinlich einer der größten Theologen seiner Zeit zu sein und wenn nicht zu sein, dann noch zu werden. Seine Eltern hatten ein großes Ziel für sein Leben. Man schätzt, es ist schwer zu sagen, wann er nach Jerusalem gebracht wurde, der Apostel Paulus. Manche sagen, dass er schon im Alter von 5 Jahren nach Jerusalem gebracht wurde, um dort im Gesetz unterwiesen zu werden. Wie auch immer, auf jeden Fall hat er dann zwischen 15 und 25 Jahre hat er das Gesetz Israels studiert. Und er war da drin richtig begabt gewesen, so ein Begabter, dass er durch die Schriftrollen eine Nadel hätte durchstechen können und hätte genau sagen können, durch welchen Buchstaben bzw. Schriftzeichen diese Nadel ging. So begabt. Das war sein Leben gewesen. Und dann, als diese Sekte der Christen aufbrach, die sich auf diesen Nazarener berufen haben, diesen Jesus von Nazareth, da fühlte er sich so bedroht in seiner Welt. Und da war seine einzige Schau gewesen, diese Sekte der Christen, die muss vernichtet werden, weil die passt nicht in unser Weltbild. Und dann hat er die verfolgt und hat auch Menschen ins Gefängnis werfen lassen und hat dafür gesorgt, dass Menschen, die Jesus Christus nachgefolgt sind, getötet wurden. Und daran hat er sich gefreut. Weil die bedrohten sein Leben. Und dann ist er ihnen nachgejagt bis nach Damaskus und wollte die alle ins Gefängnis werfen. Und auf dem Weg nach Damaskus ist ihm Jesus Christus selbst begegnet. Und das hat das Leben dieses Mannes total verändert. Von einem Verfolger von Christus und der Menschen, die sich auf Jesus beriefen, wurde er zu einem Verfechter, zu einem glühenden Verfechter des Evangeliums. Aus ihm wurde jemand, der dann in seinem Leben sagte, denn für mich ist Christus das Leben. Das ist klasse, das ist eine Aussage. An der müssen wir uns messen lassen, ihr Lieben. An der Aussage. Für mich ist Christus das Leben. Und Sterben ist für mich Gewinn. Ich verliere nichts, wenn ich sterbe. Nichts. Warum nicht? Weil ich dem gehöre, der mir zusagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, und wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt an mich und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und ich bin das Leben. Das, was du eigentlich suchst, das bin ich. Ohne mich hast du gar kein Leben. Du weißt gar nicht, was Leben ist. Weil du denjenigen, der das Leben selbst ist, du gar nicht zulässt, dein Leben zu führen. Das geschah an Apostel Paulus, wisst ihr? Er hat viel über diesen Gott Israels studiert. Er hat viel darüber nachgedacht, über diesen Gott Israels. Er hat ihn ja auch noch gar nicht mehr verneint, diesen Gott Israels. Er hat sogar versucht, sein Bestes für diesen Gott Israels zu tun. Und hat gedacht, damit, das ist dein Leben. Und als er Jesus Christus fest kennenlernte, das ist eben das Geheimnis im Christwerden, ihr Lieben. Und das kann man niemandem wirklich eigentlich erklären. Als er Jesus Christus kennenlernte, stellte er fest, ich lebe ja gar nicht. Ich lebe ja überhaupt nicht. Weil ich den nicht kenne, der das Leben ist, Christus. Und als er ihn kennenlernte und lernte, das kommt gar nicht drauf an, auf diese Leistungen, die ich alle erbringen kann im Leben, sondern es kommt darauf an, auf die Leistung, die der lebendige Gott, der Gott Israels, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, was der für mich erbracht hat, was der mir schenkt, das ist Leben. Das ist Aufatmen. Da kann ich Ruhe finden. Und als die Frau Röck hier oben saß und es so aus ihrem Leben erzählt hat, da habe ich an die Großmutter meiner Frau gedacht. Oma Müller hieße. War eine ganz sanfte Frau. Im Alter von 88 ist sie gestorben. Und die Oma Müller war blind. Die ist im Zweiten Weltkrieg erblindet. Hat ihre zwei Kinder noch großgezogen. Und kam dann bei ihrer Tochter mehr oder weniger so als Pflegekind dann in ihre Familie. Und ich habe da nie so richtig durchgeblickt. Ich habe immer nur gedacht, die Oma Müller, die hat was in ihrem Leben. Das ist so eine Güte. Das strahlt sowas wieder. Das strahlt was wieder. Danach sehne ich mich. Das ist so eine Sehnsucht in meinem Herzen. Es war so eine gütige alte Frau. Ich habe aus ihrem Mund nie ein böses Wort gehört. Ich habe aus ihrem Mund nie ein Klagen gehört. Und als es ans Sterben ging, durfte ich bei ihr sein. Das war ein großes Geschenk. Sie wohnte ganz weit weg von uns. Und ich stand an ihrem Bett und sie drehte ihren Kopf zu mir und sagt, Heinz, meinst du der Heiland, der nimmt mich an? Und dann sagte ich, Oma Müller, wenn du mal in deinem Leben einen Heiland angenommen hast und ihm das zugelassen hast, dass er mit seinem Blut deine ganze Schuld bezahlt hat, dann gibt es da überhaupt kein Problem. Und dann sind ihr Freudentränen über die Wangen gelaufen und dann sagt sie, jetzt kann ich in Frieden sterben. Weil das für sie nur ein Durchgang war. Heim zu dem sie eigentlich gehört. Zu dem Vater im Himmel. zu dem, für den sich es lohnt, zu leben und zu sterben. Es ist eine wichtige Frage, ihr Lieben. Lohnt sich das, wofür du lebst, auch dafür zu sterben? Das ist eine wichtige Frage. Lohnt sich das wirklich? Lohnt sich's für mein Gärtler und für mein Stückle zu sterben? Lohnt sich das wirklich für das Haus, das so groß ist, dass ich schon eine Landkarte brauche, damit ich die Zimmer einzeln noch finde, dafür zu sterben? Lohnt sich das? Lohnt sich das, am Sonntagnachmittag auf dem Fußballplatz zu stehen und das hehre Ziel des Deutschen ist, am Herzinfarkt auf dem Fußballplatz zu sterben? So ein schöner Platz. In Gemeinschaft. Lohnt sich das? Lohnt sich das? Wie gesagt, die Woche hat man das schon mal gehabt. Mühe und Arbeit war sein Leben. Wie der Wilhelm Busch eben schrieb, die Todesanzeige für ein Pferd. Und er dann auch schrieb und sagt, die Welt, die gleicht einem großen Zirkuszelt, ein bisschen so wie das Zirkuszelt hier, ne? Und die Menschen da drin, die laufen herum wie die aufgescheuchten Tiere. Und der die Peitsche schwingt, das ist der Teufel. Der hält die Leute alle verrückt. Und er macht sie verrückt. Und lässt sie verschiedenen Zielen nachjagen und die Ziele, die sind alle irgendwie Leben. Aber das ist gar kein Leben, sagt da Jesus. Und das würde der Apostel Paulus auch sagen, wenn er jetzt hier wäre, das ist gar kein Leben. Ob du jetzt versuchst, so gut wie möglich fromm zu leben, damit der Gott, den du eigentlich gar nicht kennst, unter Umständen mit dir zufrieden ist, weder das ist Leben, würde er sagen, noch das andere ist Leben, dass du irgendwelchen Dingen nachläufst, die alles sowieso vergänglich sind. Der Herr Jesus sagt, Leute, sammelt euch doch nicht Schätze auf Erden, wo sie Motten und der Rost fressen. Wissen wir alles, Herr Jesus. Aber weißt du, so ein schöner Wandbehang für 5.000 Euro ist doch was. Und wer weiß, später kann man sie auch mal verkaufen. Und die ganzen Zähne, die ich da drin stecken habe. Extra pures Gold, damit man später auch noch was davon hat. Den ganzen Schmuck, den ich habe, das ganze Zeug, was ich habe, ist doch alles da, Herr Jesus, damit ich es doch später auch mal gut habe. Ist es wirklich Leben? Und ich höre viele Eltern, die sagen, Mensch, jetzt haben wir doch alles getan für unsere Kinder. Wir haben ein Haus, denen haben wir auch noch ein Haus gebaut. Schaut mal, haben wir ihnen noch ein Auto gekauft, haben wir dies und haben wir jenes gemacht. Aber keiner ist wirklich zufrieden. Ist das Leben? Ich habe mal wo gepredigt und gesagt, schau, du bist vielleicht ins Flugzeug eingestiegen, bist nach Mallorca geflogen und als du nach 14 Tagen in Stuttgart wieder angekommen bist, bist ausgestiegen und hast gedacht, Spitze, die gleiche SCH wie vorher. Und ich habe gedacht, das kann ich da irgendwo verlassen, ne? Kann ich gar nicht. Und das Interessante war, an dem Tag war eine Frau in dem Gottesdienst, die kam aus Mallorca. Das habe ich natürlich nicht gewusst, ne? Aber Gott weiß es. Und die Frau saß so dort und dachte, der erzählt jetzt gerade mein Leben. Ich bin am Samstag angekommen aus Mallorca und dachte, als ich in Stuttgart ausgestiegen bin, die gleiche SCH wie vorher. Und ich dachte, ich kann den entfliegen, wenigstens 14 Tage. Ist das Leben? Der Apostel Paulus sagt, das ist mein Leben. Dem nachzujagen. Für mich ist Christus das Leben und das Sterben ist ein Gewinn. Warum? Weil ich dann auf ewig bei ihm sein darf, in seiner neuen Welt, bei ihm, in seiner Gegenwart sein darf. Er sagt später, der Apostel Paulus beschreibt sein Leben ein bisschen und sagt, was ich alles gemacht habe im Leben, was ich alles versucht habe zu erreichen, als Theologe, als kluger Mensch diese Welt, Druck auszuüben auf andere Menschen, Menschen abhängig zu machen und Menschen versuchen, auf den richtigen Weg zu führen. Und er sagt dann, letztendlich zieht er Fazit in seinem Leben und sagt, alles, was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Es ist Leben, damit ich Christus gewinne. ihm nachjagen. Eines Tages bei ihm sein. Und das steht ganz, ganz sicher, Frau Reck. Wie man manchmal so sagen, so sicher wie das Amen in der Kirche. Wenn da manchmal auch nicht immer alles mehr so sicher ist, ne, in der Kirche. Aber das Amen, das ist noch sicher. Und so sicher wie das ist, und noch viel sicherer steht es, dass der Herr Jesus ihnen das einmal gesagt hat, ins Herz gelegt hat, der Vater, der größer ist als alles in der Welt, hat sie mir gegeben und nichts wird sie mir aus meiner Hand reißen. Und auf das bezieht sich eben dann der Apostel Paulus, wenn er das geschrieben hat, was Pfarrer Rhein vorhin vorgelesen hat, aus dem Römerbrief Kapitel 8, dass nichts und niemand uns trennen kann von der Liebe Gottes in Jesus Christus. Nichts. Mögen es Mächte und Gewalten sein. Mögen es der Tod sein, mögen es Engel sein, Herrscher in dieser Welt, nichts, nichts kann mich trennen. Keine Sorge dieser Welt kann mich trennen. Keine Seuche dieser Welt kann mich trennen. Keine Macht dieser Welt kann mich trennen von der Liebe Gottes in Jesus Christus. Nichts kann mich trennen von dem, der sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Nichts kann mich trennen von dem, der sagt, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Nichts kann mich trennen von dem, der mir diese Verheißung gibt. Nichts. Das ist Leben. Ich war in einer Klinik und habe einen Freund besucht. Der war damals 19 Jahre alt, fuhr auf einen Motorradgottesdienst, hat es geregnet und sie fuhren ganz langsam über eine Straßenkreuzung drüber, weil da war ein Unfall und er fuhr so mit 30, 40 Stundenkilometer fuhr da drüber und kam auf den Mittelstreifen und der Mittelstreifen, der war richtig glitschig und er ist ausgerutscht und ist auf den Rücken gefallen, querschnittsgelähmt. Und lag in der Klinik und neben ihm, in einem Zimmer neben ihm, lag ein reicher Scheich aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der hat jede Menge Lakaien dabei gehabt, war auch querschnittsgelähmt. Es hat sich nichts voneinander unterschieden, ihr Lieben. Was er unterschieden hat, war, dass die Aussage meines Freundes, der dort im Bett lag, und sagt, Heinz, ich bin Gott dankbar, dass es so ist, wie es ist. Weil ich bin ihn eigentlich nur davon gelaufen. Motorradfahren, das war mein Leben. Da fahre ich auf dem Motorradgottesdienst natürlich auch. Das gehört auch dazu. Ist ja auch eine coole Sache. Aber wirklich zu sagen, Jesus ist mein Leben. Jesus ist mein Ein und Alles. Der von sich sagt, ich bin das Leben. Und ich bin gekommen, um euch das Leben zu geben. Der ist mein Leben. Das ist dann schon eine ganz andere Aussage. Und das sagte er dann so vor mir. Und das hat mich schon getroffen. So ein junger Mann, der dort im Bett liegt. Und es sagt er auch heute noch, durch alle Schwierigkeiten hindurch, und es sind natürlich notvolle Zeiten, aber ich bin Gott dankbar, dass es so kam, wie es kam. Weil ich bin ihn nur davon gelaufen, besser gesagt davon gefahren. Natürlich auch mich in christlichen Kreisen bewegt, aber eigentlich habe ich diesen Jesus, der das Leben ist und der mir Leben geben will, nie wirklich Herr sein lassen. Ich war mein eigener Herr. Ich habe gar nicht gewusst, was Leben ist. Das war für mich Leben, wenn ich Gas geben kann und da dabei sein kann. Das ist für mich Leben. Wenn ich Fets im Leben habe, das ist für mich Leben. Wenn ich Gaudi habe, das ist für mich Leben. Wenn ich Erfolg habe, das ist für mich Leben. Wenn ich gesund bin, das ist für mich Leben. Wir sind es so auf diesen Wellness-Trip in der westlichen Welt. Und nicht nur die böse, böse Welt, also Menschen, die Jesus nicht kennen, sondern auch die, die Jesus kennen, die sind halt dann auf dem Jesus-Wellness-Trip. Ich meine, wir Christen, wir sind ja auch erfinderisch, ne? Wir haben auch unsere christlichen Wohlfühlclubs. Wir haben auch unsere christlichen Berater, die sagen, schau mal, zieh mal das an, dann fühlst du dich gleich viel wohler. Häng dir mal solche Vorhänge auf, dann fühlst du dich auch gleich viel wohler. Du musst so ein Auto fahren in so einer Farbe, das passt besser zu deinem Charakter, fühlst du dich viel wohler. Tut einfach gut, oder? Ja, es tut einfach gut. Und dann merken wir sind schon oft so weit weg. Wisst ihr, in unserer westlichen Welt, wir sind dabei. Und das sage ich manchmal, Jesus Christus sagt, sammelt euch keine Schätze auf Erden. Und wir sagen, Herr Jesus, wir können es trotzdem. Wir können das trotzdem und wir erklären dir auch noch warum, weil du das nicht begreifst. Du hast vor 2000 Jahren gelebt. Du müsstest mal heute leben. Ganz schön stressig das Leben, Jesus. Also wenn du wolltest, könntest du ruhig mal runterkommen, heute mal ein bisschen dabei sein, dann würdest du gleich feststellen, holla, gar nicht so dumm, wie die da leben. Aber das ist ja damals alles in Gang in Jesus, hast nämlich keine Ahnung. Und Jesus sagt, nee, ihr habt keine Ahnung, ihr wisst gar nicht, was Leben ist. Über was ihr euch alles definiert im Leben. Das, was ihr leisten könnt. Ich leiste, also bin ich. Das ist Leben. Du hast das Studium geschafft, also bist du wer? Das Leben. Du hast das erreicht, du hast das erreicht, du hast das erreicht, du hast das erreicht. Das Leben. Wir sehen doch wieder gut aus, ne? Leben. Deswegen gibt es auch so viele Solarien bei uns, ihr Lieben, damit wir uns wohlfühlen. Weil das gleich ganz anders ankommt, als wenn ich mit meiner gesunden Blässe vor jemanden stehe und mich bewerbe, als wenn ich doch ein bisschen braun gebrannt bin. Irgendwie fühlt man sich doch dann ein bisschen selbstbewusster. Ja, und plötzlich sehen wir ganz anders aus. Handy aus. Okay, bevor es ganz ausgeht, die Batterie ist schon ganz schön schwach. Also. Und wir definieren uns darüber, über das alles, was wir erreichen können. Und genauso war es beim Apostel Paulus. Genauso. Und dann plötzlich lernte Jesus Christus kennen und sagt, all das, was mir so wichtig war, erachte ich für Dreck. Eigentlich steht da so das Wort für Kot, Straßenkehricht, wertlos. Wertlos. Im Vergleich zu dem, was ich in Jesus Christus habe. Ich kann einen alten Bruder, einen Glaubensbruder im Remstal, der ist 104 Jahre alt geworden, hat mich heute Abend erinnert so an die Frau Röck. Und wenn ich zu denen kam, ihr Lieben, unglaublich, der war 78 Jahre alt, sagte er, als er in der Gemeinde saß, dort im Gottesdienst und ist immer eingeschlafen. Und dann hat er mal gesagt, Bruder Mai hieß er, und sagt, ah ja, sagte ich, Herr Jesus, wenn das alles ist, was du für mich hast, damit ich, dass ich einschlafe im Gottesdienst, dann kannst du mich auch gleich wegholen. Aber wenn da noch was ist, was du mit meinem Leben machen möchtest, dann benutz mein Leben noch. Und dann sagt er, dann habe ich neue Kraft bekommen. Und ich, als ich ihn kennenlernte, war 92 Jahre alt. Und dann sagte er, und ich fragte, was machen Sie jetzt so, Bruder Mai? Er sagte, jetzt besuche ich alte Leute. Und erzähle ihnen vom Evangelium. Das fand ich klasse, ne? Und wenn ich bei dem zu Hause war, ab und zu habe ich ihn besucht, das war für mich unglaublich. So ein alter Mann, ich war bei dem und sagte, jetzt beten wir erstmal miteinander. Und dann hat er sich nicht hingesetzt und die Beine übereinander geschlagen und den Kopf auf den Tisch gelegt. Der hat sich hingekniet. Das war gewaltig für mich. Solche Begegnungen, wisst ihr, die waren so wichtig für mich, die waren so elementar. Ich will wissen, was ist das Leben eigentlich wirklich? Ich weiß es ja auch oft nicht. Aber in dem Leben dieser Menschen stelle ich fest, das ist Leben. Das ist Leben. In der Aussage von der Frau Röck heute stelle ich fest, das ist Leben, Leute. Das ist Leben. Wenn du weißt, ich bin gehalten, egal was auch immer kommt, ich bin gehalten. Und nicht von meiner Klugheit, von meiner Kraft, von meiner Schönheit, von meiner Dynamik. Auch nicht davon, dass ich das Geld habe, meine Haut straffen zu lassen, damit ich halt, auch wenn ich 91 Jahre alt bin, aussehe wie eine 35-Jährige. Es gibt Menschen, die machen das, ihr Lieben. Die können das nicht ertragen, alt zu werden. Die können das nicht ertragen. Das ist meine Definition. Die ewige Jugend, die Schönheit. Klar, ich wünsche euch allen, dass ihr alle so schön werdet wie ich, ne? Aber das geht halt nicht. Also. Aber das ist die Definition, ihr Lieben. Die Definition für mein Leben wäre, so viele wie möglich Menschen zu Jesus Christus zu führen. Aber jetzt gar nicht mal darum, dass sie froh werden im Leben, sondern damit ich Erfolg habe im Leben. Könnte eine Definition für mein Leben sein. Damit ich Erfolg habe, damit ich gut wegkomme, damit mein Name auch irgendwo mal angeschrieben steht. Der Herr Jesus sagt zu seinen Jüngern, freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Freut euch. Freust du dich drüber? Das kannst du nur, wenn das wirklich in dein Herz geschrieben ist. Dein Name ist angeschrieben im Himmel. Warum? Weil du Jesus Christus gehörst. Weil Jesus dein Leben ist. leben. Das ist so diese Sache. Als ich mal in den Nachrichten hörte, dass ein Mann den europäischen Jackpot geknackt hat, das waren damals 145 Millionen Euro. Und da sagten sie über diese Person, glücklich, glücklicher am glücklichsten in den Nachrichten. Und da habe ich so drüber nachgedacht und dachte, stimmt eigentlich. Glücklich, glücklicher am glücklichsten. Der ist echt glücklich, der Mann. Und da habe ich mich doch ertappt, dachte ich, oh, das ist super, die hätte ich auch gern gewonnen, die 145 Millionen. Das ist eine krasse Sache. Und als ich mich vorbereitet habe auf eine Predigt an einem Sonntagmorgen, las ich Psalm 84 und da hat mich Gott eines Besseren belehrt. Und sagt in Psalm 84, was ist eigentlich wirklich Leben, Heinz? Meine Seele verlangte und sehnte sich nach den Vorhöfen des Herrn. Nun jubeln mein Herz und mein Leib dem lebendigen Gott zu. Hat auch der Sperling ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hinlegen kann. Deine Altäre, o Herr der Heerscharen, mein König und mein Gott. Das heißt, die haben freien Zugang zu dem Schöpfer des Himmels und der Erden. Der Psalmist sagt, das ist Leben für mich. Wenn ich freien Zugang habe zu dem, der Himmel und Erde geschaffen hat. So wunderbar. Das ist so ein wunderbares Bild, dass die Sperlinge, die Schwalben ihr Nest dort bauen, die fragen gar nicht, ob sie da in den Altar, in den Tempel Gottes rein dürfen. Die fliegen halt einfach rein. Und als ich das gelesen habe, an einem Samstag war das, bin ich ins Kaufland bei uns und musste noch was kaufen abends und stand so drin und dann sehe ich, wie Vögel oben auf den Stahlträgern drauf saßen und immer, wenn gerade keine Kunden dort waren, sind sie runtergestochen ins Gemüseportal und haben sich bedient und sind wieder raufgeflogen und haben das alles genüsslich runtergeschluckt. Ne? Da dachte ich, ist eigentlich ungerecht. Ich muss alles bezahlen und abwiegen und die hauen sich die Wampe voll im Kaufland. Aber es war ein interessantes Bild für mich. Das hat was mit diesen Psalmen zu tun. Da hat mich Gott was gelehrt. Schau, Heinz, so frei wie die hier leben, so frei will ich, dass du in meiner Gegenwart lebst. So wie die sich keine Gedanken machen müssen, muss ich das jetzt bezahlen oder wie oder was. So frei will ich dich versorgen. Du musst dir keine Sorgen machen. Das bedeutet Leben. Du musst dir keine Sorgen machen, was wird denn jetzt alles kommen, was wird es alles sein? Ich weiß ja, dass du dir Sorgen machst, weil du ein Mensch bist, aber du musst dir keine Sorgen machen. Ist alles gut aufgehoben bei mir. Du hast freien Zugang bei mir, so frei wie der Vogel. Und all das, was den Vogel Angst machen würde im Kaufland, nämlich Katzen, werden draußen gehalten. Die dürfen nicht da rein. Die werden gefangen, Katzen, hundertprozentig. Aber den Vogel konnten sie nicht fangen. Interessant, dachte ich, ein interessantes Bild. All das, was dich abhalten will von mir, was dich zerstören will, sagt Jesus, das will ich fernhalten von dir. Ich bring dich schon durch. Mach dir da mal keine Sorgen drüber. Das ist Leben. Aufatmen. Nicht ständig geplagt sein von dem, was kann man noch besser machen? Wie kann es noch größer werden? Wie kann ich mich noch besser verkaufen in dieser Welt, damit ich noch besser ankomme? Nee, brauchst du doch gar nicht. Lass dich doch lieben von mir. Es geht nur, wenn du in meiner Nähe bist. Lass dich doch lieben von mir, vom lebendigen Gott. Und es war für mich so ein Ausdruck, ihr Lieben, wenn man fragt, was heißt es, was bedeutet es? Das, was die Frau Röck heute Abend sagte, das bedeutet es. Da ist jemand, der mich trägt. Und auch wenn meine Kraft schwach wird und immer schwächer wird und immer schwächer wird, da ist jemand, der mich nicht fallen lässt. Und da mag ich in diese Welt hinfallen, aber in Gottes Welt falle ich nicht. Da hält mich jemand. Und der jemand heißt Jesus Christus. Der ist mein Leben. Der ist mein Leben. Das ist eine wunderbare Aussage. Und das sagt der Psalmist. Wohl denen, die in deinem Haus wohnen, sie preisen dich alle Zeit. Wohl den Menschen, dessen Stärke in dir liegt. Wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt, im lebendigen Gott und nicht in dem, was er alles leisten kann, was er alles erreichen kann in dieser Welt, was er alles darstellen kann in dieser Welt. Wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt. Das ist meine Herausforderung, ihr Lieben, meine Kinder so zu erziehen, dass sie sagen können, wohl mir, dass meine Stärke in Jesus liegt und nicht in meinem tollen Abschluss in meinem Studium. Und ich weiß, wie als Elternteil, wie man da dran trotzdem zwickt. Und aber eigentlich kann mir nichts Besseres passieren, als dass meine Kinder sagen, ich bin so gut aufgehoben bei Jesus. Ich bin nirgendwo besser aufgehoben. Und der Herr Jesus macht's gut mit deinem Leben. Der hat gute Pläne dafür. Göttliche Pläne. Und göttliche Pläne sind immer gut. Die mögen in dieser Welt wie Umwege aussehen. Fand ich klasse. Christoph, ne? Heißt er, der hier saß. Da kommt auch manches dazu in dem Leben, das habe ich mir nicht gewünscht. Das habe ich mir auch nie so ausgedacht, nie ausgemalt. Das habe ich nie reingedacht. Und trotzdem ist es dabei. Und das, was dabei ist, was Gott reinlegt in dieses Leben, das benutzt er, um uns tiefer zu führen in ihm, um uns in ihm zu festigen, damit wir nichts anderes haben und niemanden anderen, wo wir hinlaufen wollen, als zu ihm allein. Ich will bei dir sein, Herr Jesus. Das ist Leben. Und das finde ich so schön, wisst ihr, eben unsere Kinder, meine Frau und ich, wir haben keine christliche Sozialisation. Klar waren wir Christen, weil wir getauft und konfirmiert sind, aber wir haben überhaupt keine Ahnung gehabt. Ich habe das die Tagesschau ein paar Mal erklärt. Keine Ahnung, was es bedeutet, Christ zu sein. Keine Ahnung, wenn mir jemand den Psalm vorgelesen hat, wohl den, dessen Stärke in dir liegt, hätte ich gesagt, spitzenmäßig, ey. Ja, ich muss ein bisschen ins Fitnessstudio. Und das Interessante ist nämlich, ich war auch im Fitnessstudio und weil ich habe da Entzündung im Arm gehabt und dann sagte mir der Orthopäde, geh mal ins Fitnessstudio auf, bau die Muskeln ein bisschen auf. Und dann war ich da drin, ne? Und dann habe ich über all die gelacht, die so vorm Spiegel immer stehen. Ne? Und dann habe ich aber auch gemerkt, als die alle nicht da waren, ne? Weil die hatten alle größere Muskeln als ich, und als die alle nicht da waren, dann bin ich auch manchmal vor dem Spiegel vorbeigelaufen. Dachte, auch mal schauen, ne? Ob das schon ein bisschen gewachsen ist, ob das Hemd schon zu eng ist und so. Interessant, so sind wir Menschen eben, ne? So ist es halt. Aber es ist doch erstaunlich. Ja, wo ich dann auch merke, nee, meine Stärke, das muss dann schon ein bisschen was darstellen. Aber wir wollen schon was darstellen in dieser Welt. Der Psalmist sagt, der Einzige, der was darstellen muss und kann, ist der lebendige Gott selbst. Und mir kann es nirgendwo besser gehen, als dass er sich darstellt durch mein Leben in diese Welt hinein. Oft durch ganz zerbrechliche Menschen. Menschen, die eigentlich gar nichts darstellen in dieser Welt. Aber in denen Jesus Christus lebt durch seinen Heiligen Geist. Die in Einfachheit, in Einfalt, einfach zu Jesus gekommen sind und haben gesagt, Herr Jesus, du bist der Retter der Welt. Ich bitte dich um Vergebung für meine Schuld, dass ich ohne dich gelebt habe. Sei mein Heiland und ich danke dir, dass du mich liebst. Und plötzlich wird dieses Leben dieser Menschen gebraucht in einer wunderbaren Art und Weise. Wir haben einen jungen Mann bei uns, der müsste eigentlich im Lernhof arbeiten, also in einer Einrichtung für junge Menschen, die geistige und körperliche Behinderungen haben. Und der kam zum Glauben, im Alter von 14 Jahren hat er konfirmiert. Der kam zum Glauben an Jesus, weil ein Gemeindemitarbeiter, ein Diakon dort war, der hat ihm mitgenommen, der hat ihm Gitarre spielen beigebracht, der hat sich um ihn gekümmert. Und der Stefan kam da zum Glauben. Und dann eines Tages ist der Stefan von Oberfranken zum Bodensee mitgekommen und hat mitgearbeitet bei Konfirmanden in der Gemeinde. Und dann kam der auf die Idee und sagt, eigentlich will ich da gar nicht im Landhof arbeiten. Ich vertraue Jesus, dass er für mich einen guten Beruf hat. Und dann ging der zum Marktkauf in Friedrichshafen und hat dort gesagt, ich bin der Stefan sowieso und ich bewerbe mich bei Ihnen als Kassierer. Und die Leute sagten, oh, schicken Sie mal Ihre Unterlagen ein. Und jetzt arbeitet der seit 3 Jahren unten am Bodensee. Das ist für mich, und jedes Mal, wenn er kommt zu uns zum Bodenseehof, der macht manchmal ein bisschen Musik bei uns, spielt Gitarre und, es ist ein Wunder Gottes, ihr Lieben. Der Stefan hat nichts anderes, und da beneide ich ihn manchmal drum. Der hat nichts anderes als Jesus. Das sagt Heinz, das ist alles Jesus. Er hat mir alles Jesus geschenkt. Das ist doch klasse. Preist den Herrn.